Ja, ein herzliches Willkommen hier zum neuen Profcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Nicht nur, dass er mit Vornamen so heißt wie ich, nämlich Gerald, was ich ja grundsätzlich schon mal sehr sympathisch finde, sondern der Gerald Wissel oder Herr Dr. Gerald Wissel, um das komplett zu sagen, ist ein ausgesprochener Experte, wenn es um den Luftfahrttourismus geht. Und wir haben uns kennengelernt im Rahmen eines virtuellen Business Clubs. Das ist das, was uns verbindet. Im PLC Business Club sind wir beide Member und da hält er Vorträge und ich dachte, das ist auf jeden Fall interessant hier für unsere Zielgruppe hier vom Profcast. Herzlich willkommen, Gerald Wissel.
Ja, danke, Gerald.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Lieber Gerald, ja, zwei Geralds hier, das haben wir nicht so oft. Ja, wir hatten ja schon mal einen Podcast mit Gerald Hüther, dem bekannten Neurowissenschaftler. Und den haben wir Gerald und Gerald genannt. Mal gucken, wie wir den nennen. Also, okay, herzlich willkommen. Gerald,
ja, herzlichen Dank, Gerald.
Lieber Gerald, du bist in Hamburg ansässig. Ihr habt eine ganz wunderbare Adresse am Wall, habe ich gesehen. Wer norddeutsch ist, so wie ich auch, der kennt diese Adresse natürlich sehr. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, denn du bist in der Luftfahrt unterwegs und kennst sie ganz gut. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen. Du hast eingangs schon gesagt, du bist 20 Jahre dabei, 10 Jahre selbstständig und so weiter. Was hat dich denn so in die Luftfahrt getrieben? Warum beschäftigst du dich damit heute beruflich?
Das ist eine gute Frage. Das, im Grunde fing die Faszination relativ früh an. Also das Fliegen, ich sag mal, der Geruch von Kerosin, die Faszination der Flugzeuge. Also, und natürlich auch die Internationalität. Ja, es ist weltweit, es ist sozusagen alle Kulturen, also die gesamten Facetten, die haben mich einfach wahnsinnig interessiert. Ich selber habe erst einmal ganz platt BWL studiert in Göttingen, habe dann zum Thema Innovationsmanagement promoviert, war dann Ausflug als Geschäftsführer des Nationalen Forums für Wissenschaft und Technik. Das war damals eine Initiative von Rita Süssmuth, also als kurzen Abstecher. Und bin dann allerdings gleich relativ schnell zur Lufthansa gegangen und war im Grunde auch, also auch verbunden, muss ich ganz ehrlich sagen, so der Traum, der Kranich, der war schon faszinierend. Es ist nach wie vor übrigens noch. Ja, also es ist immer noch so, bei aller Objektivität, die ich natürlich mitbringe und auch durchaus Kritik, die ich anbringe an der Lufthansa, schlägt das Herz schon noch für den Kranich. Liegt auch ein bisschen im familiären Umfeld. Meine Frau ist seit 27 Jahren Flugbegleiterin bei Lufthansa, als First-Class-Flugbegleiter. Also ich sage mal, den Kranich tragen wir schon noch im Herzen bei der ganzen Geschichte.
Ja, ist eigentlich unglaublich, ne? Ist ein DAX-notiertes Unternehmen, ne? Fett an der Börse unterwegs und aber hat doch eine Kultur, die man schon beinahe familiär beschreiben kann. Das erzählen mir sehr viele, die bei Lufthansa waren oder sind, ne?
Das stimmt. Wobei man auch, es ist zweischneidig. Also diese sogenannten Lufthanseaten. Das ist schon eine Gemeinschaft, es ist schon ein spezielles Völkchen, aber nach außen kommt es nicht immer gut an. Also es ist dann eben auch mal so, dass man schon nach außen eher als abgeschottet, arrogant, abgehoben im Maßen des Wortes gilt. Also man muss ein bisschen aufpassen. Ja, aber im Grunde stimmt das. Die Lufthanseaten als eingeschworene Gemeinschaft, man hält zusammen. Das war ganz extrem, als ich angefangen habe, im Jahr 2001, also nach dem September 11 quasi, oder noch vorher angefangen. Und als dann eben der 11. September kam, hat man das extrem gespürt, wie doch der Zusammenhalt entsprechend sowohl beim fliegenden Personal, also Cockpit und Kabine, als auch im Bodenpersonal war.
Naja, klar. Ja, wie das so. Solche schrecklichen Ereignisse schweißen irgendwie dann auch zusammen, ne? Oder?
Das stimmt. Das tut natürlich immer, wobei wir auch jetzt ja wieder ein wirklich heftiges Ereignis haben, wo wir so ein bisschen merken, okay, ist der Zusammenhalt noch da? Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Man muss ganz ehrlich sagen, damals war es wirklich Jürgen Weber, der es geschafft hat, die Mannschaft zusammenzuhalten und ihnen auch eine Perspektive zu geben. Ja, das ist halt schwierig, weil man eben gerade in solchen Situationen nicht immer weiß, wie es wirklich weitergeht und die Menschen natürlich auch um ihre Arbeitsplätze bangen und sagen, habe ich überhaupt noch meinen Job? Und das sind ganz schwierige Situationen, aber ich glaube, einen ganz, ganz großen Teil war damals wirklich Jürgen Weber, der es geschafft hat, eben diesen Zusammenhalt und dieses Lufthanseatensein, nach vorne gebracht hat.
Zwei Fragen interessieren uns da ganz besonders, sag mal. Das erste, es geht um Sicherheit. Wie sicher sind die Flieger tatsächlich heute in der Luft? Was schätzt du da?
Sie sind sehr sicher. Wir müssen auch hier wieder zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, ich sag mal, wenn es um eine sogenannte absolute Sicherheit geht. Das heißt, wir bemessen im Grunde mit allem, was wir an Techniken heute zur Verfügung haben, ich sag mal, eine Wahrscheinlichkeit, die zu einem Absturz, zu einem Verlust oder auch zu einem Unfall führen kann. Diese Wahrscheinlichkeiten sind sowas von gering. Einfach aus objektiven Kriterien. Und man muss einfach auch sagen, die Technik mit der gesamten Redundanz und mit dem, was wir auch in den letzten Jahrzehnten ja wirklich auch weiterentwickelt haben, insbesondere aber auch im Flugbetrieb, ja, also die Verfahren im Cockpit, das Verhalten der Piloten in ernsten Situationen, das permanente Training auch auf Sondersituationen. Ich sage, es ist absolut sicher. Aber man darf eben auch nicht verkennen, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und der andere Aspekt ist eben der relative Sicherheitsaspekt. Also wenn wir das vergleichen, was natürlich immer wieder getan wird mit dem Automobilverkehr beispielsweise, mit dem Straßenverkehr. Ganz ehrlich, da ist die Wahrscheinlichkeit im Straßenverkehr zu verunfallen oder einen Unfall zu erleiden, ob jetzt aktiv oder passiv, bedeutend höher als tatsächlich, ich sage jetzt mal, in einem Flugzeug. Aber gefühlt bei den Menschen, beziehungsweise auch so von der Haltung her, wird dann doch eher noch das Thema Fliegen als unsicher betrachtet.
Es gibt eher die Flugangst als die Autobahnfahrangst. Ne?
Richtig, man, ja genau, das stimmt so.
Von der man ja dann spricht. Und dann haben wir den zweiten Aspekt, nämlich der Sicherheit. Na, wie sieht denn das mit der ökonomischen Sicherheit der Branche aus? Du hast nämlich ja schon denn die Pandemie angesprochen oder angerissen. Wir wissen alle, mit dem Fliegen ist das seit einem Jahr nicht mehr so lustig. Wie siehst du denn da den aktuellen Status der, sagen wir mal, deutschen Luftfahrtbranche zunächst erstmal?
Ich will mal ganz vorne anfangen, was immer so ein bisschen, was ich will nicht sagen verschwiegen wird, aber für mich ganz, ganz wesentlich erstmal ist und um es auch ganzheitlich zu sehen ist. Der Ausbruch gab der bei China, ich sag mal Ende 2019, Anfang 2020. So, und wir haben das alle miterlebt, was dort passiert ist, wie die Zahlen hochgegangen sind. Das sind im Krankenhaus innerhalb von kürzester Zeit faszinierend aus dem Boden gestampft worden. In der Zeit ist weiter geflogen. Und wenn wir uns überlegen heute, dass, sagen wir, vor Corona im Schnitt 13 Millionen Menschen täglich fliegen. Das sind aber auch jetzt Flüge innerhalb von USA, Deutschland und so weiter, international. Da sind sie alle mit drin. Aber täglich, wie gesagt, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Luftfahrt schuld daran ist, dass dieses Virus sich so schnell und auch vor allen Dingen international verbreitet hat. Also ganz krass gesehen hätten wir im, ich sag mal, Februar, idealerweise Ende Januar, zum Beispiel initiiert durch die ICAO, also sozusagen die Luftfahrtbehörde quasi der UN und der WHO, ein absolutes striktes Flugverbot verhängt, von und nach China. Würde ich heute noch mit allen meinen Kenntnissen, die ich habe, behaupten, wir würden in dieser Situation gar nicht sein, weil man hätte es viel schneller eingedämmt. Aber die Menschen sind weiterhin geflogen, man hat den Flugbetrieb weiter aufrechterhalten. Natürlich kann man die Fluggesellschaft als solches keine Schuld geben, weil sie letztendlich der Nachfrage, sozusagen die Nachfrage bedient haben. Aber es ist passiert. Und wenn man mal guckt, wir hatten 2 Monate quasi von Höchstphase China bis, ich sag mal, quasi Lockdown Ende März bei uns. Da sind über 500 Millionen Menschen immer noch geflogen. Und das kann man mathematisch ausrechnen, wie schnell sich damit wirklich weltweit dieses Virus verbreitet hat. Also nochmal, das heißt, der Luftverkehr trägt hier eine Verantwortung, was das Thema Pandemie angeht und auch weltweite Ausbreitung. Und ich bin der Meinung, für die Zukunft auch müssen wir darüber nachdenken, dass wir viel, viel schneller, also jetzt auch Stichwort Indien beispielsweise, reagieren und einfach sagen, wir kappen das Thema, weil ich meine, es kommt eben nicht per Schiff oder per Paket rüber nach Europa, sondern eben mit dem Flugzeug. Also das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist natürlich der, dass die Luftfahrt dann entsprechend hart getroffen wurde. Warum wurde sie getroffen? Aus 2 Gründen. Und das ist auch hier wieder eine Besonderheit zu anderen Krisen. Der erste Grund haben wir bei allen Krisen erlebt. Die Menschen wollten nicht mehr fliegen. Sei es aus Angst, aus Sorge natürlich, Ansteckung, sei es, weil Firmen gesagt haben, ich möchte, dass meine Mitarbeiter nicht mehr fliegen. Also die Firmen wollten es nicht. Man hatte vielleicht nicht so viel Geld, man hatte Angst um seinen Arbeitsplatz, Jobverlust, Kurzarbeit, all diese Themen, wo man sagte, okay, also das Wollen sozusagen war sozusagen sehr dominierend. Und jetzt kommt die Besonderheit, und das hatten wir eben bei keiner anderen Krise. Selbst wenn sie es wollten, und wir merken heute übrigens auch schon, dass ganz, ganz viele Menschen wieder fliegen wollen, sie dürfen es nicht. Das heißt, durch staatliche Restriktionen sind sie eingeschränkt. Also sei es jetzt Quarantäne, aber auch eben Einreiseverbote, Reisewarnungen und was damit letztendlich alles dazu kommt. Das heißt, dass das Wollen wurde extrem nochmal eingeschränkt durch das Dürfen. Und davon dann natürlich abgeleitet das Können, dass einfach Kapazität nicht da war. Die Airlines haben Kapazitäten reduziert, Flugzeuge im Boden gestellt, Crews in Kurzarbeit geschickt, Restaurants, Hotels waren geschlossen. Es geht ja alles letztendlich zu der gesamten Kette mit dazu, sodass eben das als Folge quasi die Kapazitäten da waren, sodass dann eben auch nicht mehr wird, selbst wenn man jetzt gewollt hätte, zum Zeitpunkt noch gekonnt hätte, man erstmal so ohne weiteres auch nicht hätte fliegen können.
Ja, klar. Ich meine, das nehmen wir der Wirtschaftspresse ja auch wahr, dass da massive Verluste eingefahren wären. Lufthansa ist durch die Medien in den letzten 12 Monaten ja intensiv gegangen als Beispiel dafür, wie man mit staatlichen Hilfen wiederum einen Konzern einigermaßen über Wasser halten kann. Wie schätzt du denn da die nähere Zukunft ein? Also Rest 2021 und Ausblick 2022. Wird die Luftfahrtbranche im Tourismusbereich wieder auf Status 2019 kommen oder gibt es vielleicht sogar tatsächlich mittelfristig so etwas wie ein Strukturwandel oder ein Wandel des Geschäftsmodells. Was passiert da? Was sind da so die Gedanken gerade?
Ja, also genau. Wir waren ja wirklich zwischenzeitlich mal bei 90% Rückgang, was natürlich die gesamte Branche betroffen hat. Was übrigens nicht nur die Fluggesellschaften dann waren. Wir denken viel zu sehr auch wenig an die Reisebüros letztendlich. Ja, natürlich Reiseveranstalter, wir haben das Thema bei TUI. Flughäfen sind betroffen, die Wartungsunternehmen, die Zulieferer. Da gehört ja ein ganzer, Rattenschwanz mit dazu, die letztendlich wirklich durch diese tiefe Tal gezogen sind. So, wie geht es weiter? Also persönlich, ich war eigentlich schon immer der Optimist und habe gesagt, wir werden wieder auf den alten Wachstumspfad kommen. Also nicht nur, dass wir sehr schnell wieder auf das Niveau von vor Corona, also 2019 kommen, sondern ich bin der Meinung auch sehr, sehr schnell wieder auf den ursprünglichen Wachstumspfad, also 3-4% in Europa, was wir die letzten Jahre immer hatten, immer wieder mal mit Einbrüchen. Interessanterweise so alle 10 Jahre, so ein Zyklus, wo es dann eben mal Einbrüche gab, aber eben sehr schnell eben wieder auf den alten Wachstumspfad. Wir können über uns erhalten, ob das jetzt schon im Sommer passiert oder ob das erst im nächsten Jahr passiert. Was ich glaube, ist, dass es, wenn es um touristische private Reisen geht, dass wir eigentlich schon beim Wollen wieder nahezu beim Vorjahresniveau sind. Die Menschen wollen fliegen, das sehen wir auch. Ja, das wirst du wahrscheinlich genauso sehen im privaten Bereich. Ja, dass einfach man sagt, komm, ich will raus, ich will in den Urlaub fliegen, ich will Freunde, Bekannte besuchen. Also, dass wir eigentlich sagen, sobald da jetzt die Lockerungen da sind und die Kapazitäten auch wieder vorhanden sind, dass die Menschen reisen werden. Wir haben es auch in Mallorca erlebt, ja, sobald es offen ist, ist der Andrang entsprechend da. Ein bisschen anders oder ein bisschen kontroverser führen wir die Diskussion natürlich heute, was den Geschäftsreiseverkehr angeht. Ja, weil da haben wir jetzt so interessante Tendenzen. Auf der einen Seite, weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es definitiv so, einen tierischen Nachholbedarf mal zu sagen, ob das der Aufsichtsrat sind oder ob das bestimmte andere Meetings, Veranstaltungen, wie auch immer sind, einfach mal wieder, ich will raus, ich will die Menschen direkt persönlich treffen, mit denen Kaffee trinken oder abends ein Bier. Also also weg von den Videokonferenzen, ja, die uns weiter begleiten werden, aber eben auch wirklich nachzuholen, auch vertrieblich, ganz ehrlich, ich habe viele Projekte, wo ich weiß, ich muss vor Ort sein, ja, und um letztendlich sozusagen das Ding abzuschließen und letztendlich auch durchzuführen. Also so, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist natürlich der, den wir in jeder Krise erleben, dass die Firmen sparen, die nutzen die Krise. Das machen die Fluggesellschaft wie jedes andere Unternehmen auch. Und das ist das Reisekostenbudget natürlich immer einer als an erster Stelle. So, das heißt also, die Firmen wollen natürlich so lange wie möglich diese Sparmaßnahmen auch durchhalten. Und verweisen natürlich jetzt hier auf die Videokonferenzen. Also sagen, es geht, wir haben die Technologie und so weiter, das wird das ersetzt. Also ich war mit Boeing oder bin nach wie vor mit Boeing und mit deren Forschungsabteilung, also nicht Forschungsabteilung im technischen Sinne, sondern Marktforschungsabteilung im regelmäßigen Austausch. Und die haben mal ganz interessant analysiert, welche Form von Reisen tatsächlich durch Videokonferenzen ersetzt werden können. Ja, und ich denke, das ist spannend, da können wir gerne mal gleich nochmal drüber sprechen, weil sicherlich du als von der Digitalisierungsseite eine andere vielleicht Meinung hast, aber da stellen wir eben fest, dass es eben doch ein ganzer großer Teil an Reisen eben nicht so ohne weiteres zu ersetzen ist, sodass wir davon ausgehen, dass eben die Kostensparmaßnahmen so ein bisschen der Dämpfer sind, also ein zeitlicher Dämpfer sind, aber dass es am Ende eben doch auch wieder auf ein Niveau einpendelt, eben ich sag mal, was wir vor Corona auch hatten.
Ja, das ist interessant, ne? Also aus der digitalen Perspektive, naja, klar, also da könnte man jetzt annehmen, okay, ich sei jetzt ein großer Fan von 15 Stunden Zoom und ähnlichen Videokonferenzen am Tag. Naja, also ich sag mal so, nein, das bin ich nicht, ganz im Gegenteil. Also ich spüre, wie viele Menschen auch, natürlich im Homeoffice da auch eine gewisse Zoom-Fatigue, eine Müdigkeit. Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. In der Tat war ich vielleicht vor anderthalb Jahren noch in einer etwas anderen Meinung, von der man ausgehen konnte, okay, wir sind noch nicht digital hinreichend fortgeschritten in unserer Wirtschaft, in den meisten Unternehmen nicht, wir nutzen die Potenziale und die Chancen nicht. Und wenn sie genutzt werden, werden sie falsch genutzt, Stichwort Schule beispielsweise oder auch im Bildungssektor. Also, ich bin heute zu einer etwas anderen Haltung in der Tat gekommen. Also wir müssen nicht alles virtualisieren und digitalisieren, was in der zwischenmenschlichen Kommunikation angeht. Ich sehe hier in der Tat, und da würde mich die Boeing-Zahlen wirklich mal interessieren, ich kenne sie noch nicht, würde mich interessieren, inwieweit Menschen nun, wenn sie die Opportunität haben, also ich fliege zu einem Termin nach, keine Ahnung was, New York, oder ich könnte das auch in 2 Stunden einer Microsoft Teams-Sitzung beispielsweise dann erledigen, wie sie sich denn entscheiden werden. Was sagen die Daten oder die Ergebnisse?
Die Daten, also die Ergebnisse, was wir gemacht haben, im Grunde gemeinsam, war mal durchzudeklinieren, was es eigentlich für Arten oder was Gründe sind, geschäftlich zu reisen. Aha. Okay, ich mache das jetzt einfach mal so, ohne jetzt, dass es jetzt komplett, dass es eine Reihenfolge hat. Fangen wir mal mit den ganzen Themen Events, Messen und Kongresse an. So. Da habe ich am Anfang noch gesagt, ganz ehrlich, eine IAA oder eine ITB braucht eigentlich keinen Mensch. Ich bin der Meinung, dass wir das alles, was da jetzt vorhanden ist und gezeigt wird, letztendlich auch mal virtuell machen kann. Und es wird jetzt kein Auto mehr oder weniger verkauft oder keine, ich sage jetzt mal, Urlaubsreise jetzt irgendwie mehr oder weniger, ob es jetzt diese Messen gibt oder nicht. Nein, der Punkt ist ein anderer. Oder andersrum nochmal, die Vorträge. Man kann sich natürlich Vorträge angucken. Das haben wir jetzt gemacht. Ich glaube, 2 Jahre lang haben wir uns auch Vorträge, Webinars und so weiter angeguckt. Spannend, man kann Rückfragen stellen. Also man hat alles. Aber was der eigentliche Grund ja ist, ist, ich fahre zu einem Event, zu einer Messe, zu einem Kongress, zu einem Vortrag, was auch immer, um andere Menschen zu treffen, zum Networken, mit ihnen am Rande mal zu sprechen, sich mal auszutauschen, zu sagen, Mensch, ja, das wäre doch was könnten wir doch vielleicht mal zusammen machen und so weiter. Und da habe ich jetzt, das ist meine persönliche Erfahrung, da ist die Digitalisierung noch nicht so weit. Man kann das natürlich mit Break-up-Rooms und so weiter machen, aber weiß ich nicht, ich habe es nicht so richtig erlebt und ich glaube, es ist auch was anderes. Also das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Verhandlungen und Vertragsverhandlungen. Habe ich selbst erlebt im Rahmen der Rettung von Austrian Airlines, was im letzten Jahr noch ein großes Projekt war, und zwar mit dem Lufthansa-Vorstand zu verhandeln, Standortpaket. Das kann man auch nicht so ohne weiteres per Videokonferenz. Also wir haben festgestellt, dass wir erst wirklich mit Abstand und mit Einhaltung von Maßnahmen, Hygienemaßnahmen im Raum, in dem Besprechungsraum zusammen in Wien gesessen haben, haben wir Fortschritte gemacht. Aber es ist natürlich eine ganz andere Verhandlung also eine andere Dynamik zu verhandeln. Nächster Punkt, Vertrieb. Weil ich bin viel auch im arabischen Raum. Also ich bin da einer, ich war ganz am Anfang, als ich bei Lufthansa war, der Projektleiter für den Businessplan oder die Erstellung eines Businessplans für Etihad Airways. Weil damals war Emirates schon sehr stark, Lufthansa ist gefragt worden, von Abu Dhabi zu unterstützen. Ich bin als Projektleiter mit dem Team runter. Wir haben mit Bruce Allen Hamilton zusammen komplett den, sozusagen Etihad auf dem Papier gegründet, mit allem, was dazugehört. Okay, so. Also sagen wir immer noch eine große Nähe zum arabischen Raum. Ich würde kein einziges Projekt kriegen, wenn ich es virtuell machen würde oder digital. Man muss dort vor Ort sein. Ich sag mal, Tee trinken, Shisha rauchen. Es funktioniert nicht. Jetzt während Corona hat es funktioniert, weil es irgendwie allgemein akzeptiert wurde. Ich bin der Meinung, nach Corona ist es wieder so, dass wenn mein Wettbewerber vor Ort ist und ich versuche, das über Videokonferenz zu machen, dass ich meinen Nachteil habe. So. Das nächste Thema ist, ich sag mal, sowas wie Kreativworkshops, was ich natürlich als Berater viel mache. Ich sag mal, immer wieder den Raum, die Flipchart mit tollen Leuten und dann einfach mal ein Thema auszudiskutieren, zu strukturieren und entsprechend zu entwickeln. Auch das, auf eigener Erfahrung, jetzt einfach wahnsinnig schwierig, eben über Videokonferenz, einfach weil die Menschen sich anders benehmen, als wenn sie in so einem Raum sind und man eben mal rausgehen kann oder mal Kaffee trinkt. Und es ist einfach nochmal ein bisschen was anderes, natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, die Dynamik, die dort entsteht. Also das sind schon mal Punkte, wo wir einhellig der Meinung waren, das lässt sich, also ich sag mal, zum ganz, ganz großen Teil eben nicht durch die Videokonferenzen ersetzen nach Corona. So, und dann kommen eben so Fragestellungen wie so Aufsichtsratssitzungen, sage ich jetzt mal, oder überhaupt so Sitzungen, Meetings, die regelmäßig stattfinden auf Management-Ebene, Team-Meetings und so weiter. Da ist so ein bisschen die Meinung, die, dass sicherlich ein Teil dieser Meetings auch virtuell stattfinden kann. Ja, also dass man eben sagt, alle, das merken wir immer wieder, aber eben ein Teil. Und dann ist da die Fragestellung wieder, werden dann vielleicht die Zyklen zwischen den Meetings einfach geringer? Also dass man eben mehr Meetings macht, wobei das mehr dann durch Videokonferenzen ist. Oder ist es tatsächlich so, dass man weniger reist? Das ist momentan einfach noch, ich sag mal, in der Schwebe oder unklar. Schulung, Trainings, auch ganz interessant. Jetzt komme ich natürlich aus der Luftfahrt und kann bestätigen, dass ein Großteil der Schulungen, die dort erforderlich sind, tatsächlich nicht über Web-Based Training oder wie auch immer gemacht werden können. Also mein Beispiel, meine Frau eben, wie gesagt, wie viele, viele andere Flugbegleiter und auch Piloten bei Lufthansa zurzeit, können gar nicht fliegen oder dürfen gar nicht fliegen, weil sie nicht mehr die Lizenzen haben, ja, die man eben jedes Jahr erneuern muss. Die Erneuerung der Lizenzen ist ein Präsenztraining. Das geht nicht virtuell. Also wir werden sehen, bis das wirklich mal wieder hochfährt, ist, dass die Kapazitäten da sind, bis man sozusagen die Präsenzmeeting durchführen kann, wird es sicherlich auch noch eine Zeit dauern. Also, oder eben vieles auch an technischen Themen, in Betriebnahmen und so weiter. Also du siehst schon, von vielen Themen, wo wir so durchgegangen sind, haben wir gesagt, naja, also die Videokonferenz wird nicht mehr wegzudenken sein. Sie wird aus meiner Sicht viel die Telefonkonferenzen, die wir früher hatten, einfach ersetzen, weil es einfach angenehmer ist als eine Telefonkonferenz. Das merke ich heute auch, dass ich lieber Videokonferenz als Telefonkonferenz mache. Vielleicht auch Telefonate zunehmend ersetzen durch Video. Aber wenn man mal so diese internationalen, den Traffic jetzt anguckt, gar nicht mal so sehr jetzt innerhalb von Deutschland, aber zwischen den Ländern, zwischen den Kontinenten, dann sehen wir einfach, dass es ganz, ganz viele Gründe gibt, geschäftlich zu reisen, wo man auch wirklich persönlich präsent vor Ort sein muss. Vielleicht noch ein letztes Beispiel aus dem Umfeld der Lufthansa. Jemand, der verantwortlich ist weltweit für Stationen bei einer Airline, der gesagt hat, naja, ich werde das jetzt auch zukünftig per Videokonferenz häufig machen. Da sage ich, hundertprozentig nicht. Ich sage dir auch, warum. Weil wenn nämlich dein Chef dich fragt, wenn auf einer Station irgendwas schiefgelaufen ist, ob du dann mal da warst, ja, und du nur sagst, ich habe mich bisher nur mit Videokonferenzen mit denen unterhalten. Und wir wissen auch, ich kann heute nur eine Station, einen Stationsbetrieb, eine Operation beurteilen, wenn ich nicht nur mit den Leuten spreche, sondern wenn ich eben auch mal hinter den Schreibtisch gucke, ja, oder hinter den Schrank gucke und mal gucke, wie es dort funktioniert und wie sozusagen dort auch die Stimmung ist. Ja, dann kann ich beurteilen auch, wie sozusagen die Abläufe sind, vielleicht auch, wo was im Argen ist. Da muss ich allerdings vor Ort sein.
Naja, also in der Tat, ja, also das ist interessant, ne, dass ihr da einfach gemeinsam die verschiedenen Kategorien rausgearbeitet habt, ja. Also, und das ist aber auch etwas gegenteilig zu dem, was ich von vielen Führungskräften höre, ne? Die sagen, hey, das ist so super, ich kann hier zu Hause Beruf und Familie gut auf die Reihe kriegen, ich kann meinen Job auf dem Deckchair im Garten erledigen. Da möchte ich eigentlich gar nicht mehr so weg. Und manche denken auch irgendwie so, aha, ich will auch gar nicht mehr eigentlich so ins Unternehmen zurück, wie es bisweilen war. Aber jetzt in Bezug auf die Reisen, wenn du jetzt so Trainingsgeschäft oder Simulatorengeschäft jetzt bei in der Fliegerei und so weiter siehst, ja klar, das kann man sicherlich nicht alles virtuell machen. Und wir sehen natürlich ja auch im Training, Coaching, Weiterbildungs-, Speaker-Business, dass da ja auch so gar nichts geht, ne? Was ja sicherlich viele Flieger in der Luft gehalten hat in der Vergangenheit. Ja.
Absolut. Und man darf halt nicht, man muss halt immer wieder gucken, auch, also was du ja eben angesprochen hast, ich meine, klar, es ist vieles ist bequem. Ich sag mal so, ich bin Dozent, Lehrbeauftragter noch für Luftfahrttourismus hier in Hamburg. Ganz ehrlich, ist das super bequem. Ja, ich mache das jetzt virtuell, ich muss mich nicht ins Auto setzen, ich muss keinen Parkplatz suchen, was immer so ein Nightmare ist an der ganzen Geschichte, sondern ich schalte einfach Zoom ein und die Studierenden sind da und dann führt man die Veranstaltung. Aber ja, das ist ja nichts, wo ich jetzt gereist wäre mit dem Flugzeug. Richtig. Ja, also da, so, das auch dieses Homeoffice sehe ich ganz genauso. Ich glaube schon, dass es einen ganz großen Teil gibt, die einfach eine Mischform haben, wo ich sage, 1, 2, 3 Tage zu Hause, 1, 2, 3 Tage im Büro, weil es wirklich angenehm ist, also für alle Seiten. Und das ist, glaube ich, auch machbar. Aber das, wo man wirklich sagt, wann setze ich mich ins Flugzeug? Ja, also privat ist sowieso nochmal was anderes, aber auch geschäftlich. Wann setze ich wirklich im Flieger? Was ist der Grund, warum ich mich dorthin setze? Wenn man das mal durchdekliniert, sehen wir eben, dass da eben schon die Notwendigkeit auch der persönlichen Präsenz ist. Aber vielleicht mal in dem Zusammenhang eine Frage an dich, weil ich habe das noch nicht gelesen, vielleicht weißt du das besser. Es gab eine Aussage oder eine Theorie, die besagte, je häufiger ich mich mit jemandem per Videokonferenz, sage ich jetzt mal, treffe, sehe, bespreche, desto höher ist im Grunde sogar der Drang des persönlichen Treffens. Also was bedeuten könnte, dass ja mit der steigenden Anzahl von Videokonferenzen damit auch einhergeht, ich sage jetzt mal, ein höherer Bedarf an Reisen. Würdest du das auch so sehen?
Also das Gegenteil ist der Fall. Wenn man jetzt sich die Studienlage anschaut, ist es eigentlich eher umgekehrt. Das heißt, wenn der persönliche Kontakt einmal hergestellt ist, da genügt es einmal tatsächlich, sich persönlich zu treffen und dann die Kommunikation über die virtuellen Technologien dann angeht, kann genauso viel Vertrauen und auch durchaus Kollaboration und Geschäft und Business entstehen, als ob man sich immer permanent persönlich trifft. Aber ich verstehe natürlich den Hintergrund deiner Frage. Umgekehrt ist es so, ich denke, das ist sehr, sehr persönlichkeitsabhängig, dass natürlich auch durch virtuelle Zusammenkünfte natürlich auch Vertrauen entstehen kann. Aber das hängt von der Regelmäßigkeit in der Tat ab, von den Persönlichkeiten ab und von auch den Gemeinsamkeiten, die man denn da findet, ne? Es wird interessant sein, wenn wir diesen Podcast fertig haben, wie häufig wir uns denn noch virtuell begegnen werden. Ne? Also über den Business Club auf jeden Fall, das ist klar. Aber ob wir denn da weiterhin Gemeinsamkeiten pflegen, weiß ich nicht. Ob daraus der Drang, ich weiß es ganz objektiv nicht, ja. Ob daraus ein Drang jetzt entsteht, sich persönlich zu treffen, ja, der ist durchaus gegeben, ja, mich mit dir persönlich irgendwo beim Gläschen Wein zu treffen und Gemeinsamkeiten zu erarbeiten, schwierig. Ich denke, und das, also ich meine es auch zu wissen, dass die virtuellen Zusammenkünfte doch viel instrumentalisierter sind, viel, viel auf Effektivität, auf Ergebnis ausgerichtet sind. Und man sie eben genau dann durch oder besonders intensiv durchführt oder regelmäßig durchführt, wenn ein persönliches Treffen nicht notwendig ist. Also deswegen würde ich die These sagen, viel virtuell quatschen heißt auch mehr reisen, würde ich jetzt eher erstmal nicht validieren.
Okay, würde ich sogar teilen. Jetzt würde ich dir allerdings noch mal einen Ball zuspielen durch unseren Austausch, natürlich, der jetzt auch schon, was wir jetzt hier angesprochen und jetzt auch den Podcast und die Themen. Wir wollen ja noch mal, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, auch noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, generell mal so ein bisschen auf Corona losgelöst. Und da ist das Thema Digitalisierung ein ganz, ganz großes Thema in der Luftfahrt. Warum sage ich das jetzt? Ich kann das gleich noch mal ausführen. Das ist natürlich das, wo ich sage, so da würde ich gerne, wenn man mich mit dir zusammensetzt, und zwar persönlich.
Okay.
Ja, sozusagen einfach mal. Weil wir haben hier ganz viele Facetten natürlich, die zukünftig eine Rolle spielen werden und auch müssen. Vielleicht ein Stichwort. Wir haben, guck mal, eine Reise, eine Flugreise, ob jetzt privat oder geschäftlich, die beginnt mit dem Bedarf. Ja, ein Termin, was auch immer. So eine Terminfindung findet gerade im geschäftlichen Bereich elektronisch statt, im Kalender und so weiter. Wenn du dir die Abfolge mal anguckst, was dann passiert, bis du wirklich ins Flugzeug steigst, ja? Also du musst dich informieren, du musst gucken, suchen nach dem Flughafen, was die Präferenzen und Reiserichtlinien, Einreiserichtlinien und so weiter, Hotel. Also du guckst erstmal, bis du dann wirklich in die Auswahl, in die Buchung reingehst, mit all den ganzen Aspekten, Meilen einsetzen, ja oder nein und so weiter. Und du buchst ja vielleicht, Uber wirst du kurzfristig machen, muss ich vielleicht mit dem Zug irgendwo hin, nehme ich ein Auto, nehme ich einen Mietwagen. Wenn du mal überlegst, was das für Abschnitte, Tätigkeitsabschnitte sind, bis ich dann wirklich sage, okay, ich packe jetzt meinen Koffer, ja, ich muss mein Visum noch beantragen und so weiter, jetzt rufe ich einen Uber oder ich steige ins Auto, vielleicht muss ich einen Parkplatz noch haben, den Flughafen, ich fahre zum Flughafen, ja, ich checke dort ein, wenn ich es nicht schon vorher gemacht habe, ich muss durch die Security-Sicherheit gehen noch shoppen, essen und so weiter, dann Boarding in den Flieger. Also ich könnte jetzt noch weiter fortführen. Das Phänomen dabei ist eben gerade, dass niemand wirklich diese gesamte Kette aus Kundensicht, ist das ein Erlebnis, in der Hand hat. Das heißt, im schlimmsten Fall muss ich mich für eine Reise, ich sage jetzt mal, bei 6, 7 Plattformen anmelden, ja, registrieren lassen und gucken und so weiter, immer wieder meine Daten eingeben. Also Stichwort Flughafen, die das jetzt plötzlich wollen, damit sie mich ideal durch den Flughafen leiten. Ja, wo ich sage, da muss ich wieder sagen, wohin ich fliege, warum, wer ich bin und am besten sozusagen alles in Form. Also das heißt, wir haben Digitalisierung, ja, aber wir haben überhaupt keinen durchgängigen digitalen Prozess in der Airline. Ja, so. Und das finde ich zum Beispiel eine riesengroße Herausforderung, ja, wo ich denke, wir noch einiges an Gesprächsbedarf in der Zukunft haben werden.
Auf jeden Fall. Aber jetzt sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine kurze Kaffeepause oder Kaffeeholpause genehmigen, ein paar Sekunden Pause und dann starten wir in Teil 2. Ja, lieber Gerald, Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette vom Kunden hin, vom Start bis zur Landung und alles, was vorher und nachher notwendig ist, ja, in der Tat. Also das erleben wir ja in anderen Wirtschaftsbereichen genauso, ne? Dass ja die Wertschöpfungsketten eigentlich, wenn überhaupt, nur teildigitalisiert sind und ganz, ganz, ganz viel analog gemacht wird. Ich denke, wenn wir da mal so in die Zukunft gucken, wird das ein riesen, riesengroßer Markt werden. Meine These. Und weil es einfach, und du hast ja Uber angesprochen, Wettbewerber geben wird, die sich genau diese Frage stellen werden. Die einfach fragen, wie kann es sein, dass ein Flug irgendwie nur 19 Euro netto kostet, aber unterm Strich dann irgendwie 129 Euro steht. Nehmen wir mal die Steuern außen vor, ja. Da passt ja irgendwas nicht, da arbeiten zu viele Leute dran und verdienen vor allem auch damit. Und Uber war und ist ein Beispiel, dass er nun die Hotelbranche da ausgehebelt hat und gesagt hat, das geht, nicht die Hotelbranche, sorry, das war Airbnb, aber mit Uber auch die Taxibranche ausgehebelt hat und gesagt, also wir müssen das verschlanken und da sind die digitalen Technologien dann da. Ne? Ich sehe das vor allem in einem Markt, den viele sehr, sehr interessant finden, nämlich das ganze Thema Flugtaxis. Denn wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine App auf meinem Smartphone, mit dem ich sage, okay, ich muss um 3 Uhr heute in, es ist jetzt 13.09 Uhr, ich müsste um 15 Uhr jetzt in, sagen wir mal, Frankfurt sein und ich hätte die Möglichkeit über eine App dann sagen, Landung 13 Uhr in Frankfurt auf Rollfeld so und so, weil ich um 15:30 Uhr dann den Termin hätte. Und das würde funktionieren. Beim Garten würde ein Flugtaxi landen und ich könnte da einsteigen. Das brächte mich dahin, natürlich sicher. Dann wäre das eine Riesengeschichte. Wenn dann die Abrechnung per E-Mail kommt, am besten gleich an meinen Steuerberater und in Kopie an mich, ja, dann würde ich sagen, boah, das hätte richtig, richtig, richtig Mehrwert. Aber so weit sind wir ja, glaube ich, noch gar nicht. Wenn ich mal so ein bisschen mich in die Flugtaxis reingelesen habe, bewegen wir uns trotz aller Euphorie, unter anderem auch mit möglichen Börsengängen, sicherlich auch ein Thema gleich nochmal, gerade so in den Kinderschuhen, oder? Wie siehst du das?
Also Kinderschuhen ja, wobei man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wie wir es jetzt tun, also im Rahmen OMR-Mobility, wird man feststellen, was ist doch wirklich jetzt schon mittlerweile alles gibt, auch durchaus an Anwendungen. Ja. Schwimmt noch so ein bisschen unter der Oberfläche, hat noch nicht, auch die Akzeptanz noch nicht, auch noch nicht sozusagen die Wahrnehmung, aber es passiert schon eine ganze Menge. Aber du hast recht, bis wirklich mal ein, wie du es beschrieben hast, ein Flugtaxi, ich sag mal jetzt auch vollständig autonom oder vollautomatisch, ich sag mal, door-to-door fliegt, machen wir es mal so. Jetzt ehrlich, da vergehen noch 10, 15, 20 Jahre, wenn nicht sogar noch mehr. Also ich will das jetzt nicht zu pessimistisch sehen. Aber vielleicht, bevor wir zu den Einschränkungen natürlich auch mit dem kommen, ganz ehrlich, Gerhard, ich glaube, dass wir schon in den nächsten Jahrzehnten einen Teil der urbanen Mobilität, aber auch einen Teil der, ich sag mal, Mobilität zwischen Stadt und Land und auch zwischen Städten, nicht allen natürlich, aber zwischen Städten in die Luft verlagern werden, zunehmend stärker. Also wir werden schon einen gewissen Drohnenverkehr, wir nennen es ja sozusagen allgemeinläufig Drohnenverkehr, durchaus in den nächsten 10, 15 Jahren über unseren Köpfen haben. Und zwar sowohl Passagierbereich als auch Fracht. Ich muss dazu sagen, im Frachtbereich wird es noch eher passieren, aus bestimmten Gründen, weil der Passagierbereich natürlich, das ist angesprochen, es muss sicher sein. Da sind noch eine ganze Menge Themen, auch rechtliche Rahmenbedingungen zurzeit offen. Also das muss man sagen. Aber ich bin fest der Überzeugung, es wird kommen. Aber gerade diese Aussage erzeugt schon bei vielen Menschen auch eine gewisse, Abschreckung. So nach dem Motto, wie ist jetzt der Luftraum über meinem Haus, plötzlich voller Drohnen, schwirren die da alle rum. Ja, was ist, wenn das Ding tatsächlich runterfällt? Das ist ja immer das Thema, sind die vielleicht laut? Also wir haben bei allem, was möglich und auch zukünftig möglich sein wird, einfach auch noch ein tierisches Akzeptanzproblem. Das müssen wir einfach so sehen. Ja, dass sich die meisten Menschen das doch noch nicht so vorstellen können, auch wenn ich sage, es wird kommen. So, was bedeutet das jetzt? Fangen wir mal bei den Herstellern an. Du hast ja die Börsengänge angesprochen. Also insbesondere jetzt Lilium als erstes, Volocopter wird sicherlich folgen, die eben solche, Flugtaxis konzipieren, ein bisschen unterschiedlichen Technologien. Sie haben alle gemeint, dass sie elektrisch betrieben sind. Das ist ja ein wahnsinniger Treiber, das Thema Nachhaltigkeit eben, dass wir eben nicht mehr über fossile Brennstoffe sozusagen und damit CO2-Ausstoß und was damit einhergeht, sprechen. sind ein bisschen anders gelagert, nicht mehr ein Rotor, sondern es sind vier und mehr Rotoren, dann sprechen wir auch von Multicoptern und sie können halt senkrecht starten und landen. Deswegen reden wir heute von sogenannten eVTOLs, also Electric Vertical Takeoff and Landing Vehicles, also weniger von Drohnen in der Form als so. Okay, das ist das Spannungsfeld. Ja, es gibt momentan zwei Hersteller, sie sind in Deutschland. Der Politik, wenn ich mit denen rede, sind die natürlich alle wie stolz, dass wir sozusagen hier durchaus weltweit Vorreiter oder einer der Vorreiter sind. Es gibt noch einen Anbieter in China mit Eyang und mit Jody in den USA, aber dann sind es im Grunde auch schon die vier Großen in dem Bereich Passagiertransport. Aber ganz ehrlich, die haben heute gerade immer noch ihre Probleme, auch wenn sie das so nicht sagen. Ja, welches sind das? Was sind das für Probleme? Natürlich sind es immer noch die Probleme Akkureichweite, das, was wir heute beim Auto auch haben, haben wir natürlich im Flugzeug auch noch mal einiges mehr, weil gerade das vertikale Starten Landenergie braucht. Wird kommen, aber ist heute immer noch eine Herausforderung. Gewicht ist eine Herausforderung und Lärm beispielsweise. Und natürlich die gesamten Zulassungen. Ja, wie sicher ist es wirklich? Weil du hattest es ganz am Anfang angesprochen, wo ich gesagt habe, die Flugzeuge heute, die gesamte Operations, ja, die Ausbildung der Piloten, all das ist heute in der Luftfahrt so weit fortgeschritten, dass wir wirklich behaupten können, wir sind da sehr, sehr sicher. Aber wie du es eben auch schon sagtest, bei dem anderen Thema sind in den Kinderschuhen erstmal noch.
Aber irgendwie ist doch da unglaublich viel Musik drin. Also allein Lilium hat ja nun, das ist glaube ich ein bayerisches Unternehmen, ne, das in Bayern sitzt, genau. Ja. Das ist ja auch schon, das muss man betonen, ein deutsches Unternehmen, ja mittlerweile $1 Milliarde an Risikokapital eingesammelt. Jedenfalls ist das die Zahl, die durch die Medien geht. Das ist ja eine ganze Menge. Also es scheint so zu sein, dass dieser Markt der Flugtaxis gerade mit Risikokapital überschüttet wird. Und das in Deutschland. Wie kann so etwas sein? Denn wenn ich mit einer digitalen Geschäftsidee zur Deutschen Bank gehe oder zur Sparkasse, dann lachen die mich aus und ich kriege vielleicht 10.000 Euro, aber nur, wenn ich 50.000 Sicherheit mitbringe.
Ja, wie kann das sein? Ich glaube, die fahren beide jetzt auf so eine Art, auf so eine Art Tesla-Hype. Ja, dass man gesagt hat, guck mal hier, der Tesla war doch auch am Anfang und hatten diese ganzen Bedenken und so weiter und guck mal jetzt, machen sie mittlerweile Milliardengewinn und so weiter, sind erfolgreich und kann man durchaus nochmal differenziert betrachten, aber so ist so ein bisschen die Hoffnung eben auch, dass das jetzt im Bereich der Flugtaxis auch erfolgt. Es ist sehr, sehr viel geschicktes Marketing dabei, muss man ganz offen sagen. Mhm. Natürlich, es gibt einiges, auch namhafte Investoren, die zumindest mal auch an die Vision glauben. Aber Gerhard, man muss eben immer wieder sagen, das ist die Frage, die wir auch bei Tesla gestellt haben, übrigens aber auch jetzt bei dem Elektrotruck und was es auch noch immer auch für andere Initiativen gibt, ist wirklich, wann Geld verdient wird und inwieweit sie es wirklich schaffen. Und zwar schaffen in dem Sinne, dass sie ein Fluggerät bauen, was sicher ist und entsprechend fliegen kann. Und zwar mit Passagieren an Bord, erstmal mit einem Piloten, bin ich fest von überzeugt, auch wenn sie sagen, klar, Perspektive ist irgendwann mal voll autonom, das wird irgendwann kommen, aber nicht gleich am Anfang. Und es muss eben entsprechende Vorgaben erfüllen, wie gesagt, nochmal die Sicherheit der Lärm an der Stelle. Und als letztes eben auch, da zitiere ich jetzt ebenfalls wieder Elon Musk, der gesagt hat, Prototyp bauen ist super cool, das ist geil, das macht Spaß. Serienfertigung ist die Hölle. Also dann erstmal in die Serienfertigung wirklich von den Dingern reinzukommen und dann als letzten Schritt auch noch einen wirtschaftlichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Man muss sich vorstellen, ich meine nicht das Fluggerät, was es kostet, es muss gewartet werden. Und das ist jetzt wiederum mein Thema. Ja, wir kommen hier aus der Luftfahrt. Ja, so, ich habe bestimmte Vorgaben, regelmäßige Wartung entsprechend, auch Vorgaben im Sinne von, wenn bestimmte Teile ausfallen, dass ich da nicht fliegen darf. Was mache ich dann, wenn das Taxi plötzlich bei dir nicht vor der Tür steht, ja, und du deinen Termin verpasst, weil es eben gerade, ich sag mal, gewartet wird? Was ist mit dem Batterieaufladen? Wirst du jetzt erstmal vor der Tür deine Batterie aufladen oder hat Akkus, die werden gewechselt, dann wirst du es vor deiner Tür auch nicht machen, sondern musst du nur so viel Energie haben, um dann dort wieder hinzufliegen, wo Wechselakkus sind. Ja, das sind einfach mal so Beispiele. Und dann ganz zum Schluss, wenn über die Wirtschaftlichkeit, könnte ich jetzt auch noch stundenlang drüber reden, das war alles. Das ist das, was wir beide ja mal gerne auch bei Studierenden in den Vorlesungen machen, einfach mal zu sagen, ja, ihr habt eine super Idee, aber jetzt zeige ich euch mal wirklich, was das bedeutet, der Gesamtkomplexität. Ja. Und dann muss man halt gucken. Letzter Punkt, was eben noch wirklich fehlt, ist Infrastruktur am Boden. Also wir sind beim Luftraum mittlerweile so weit, Stichwort U-Space, EASA, die Europäische Luftfahrtbehörde, die machen sehr viel. Ich kenne den obersten Projektleiter persönlich sehr gut, weil wir lange Zeit bei Lufthansa gemeinsam zusammengearbeitet haben, da schon das ein oder andere Innovative hervorgebracht haben. Da passiert einiges. Da gibt es Gestaltungsräume jetzt, da werden Regelwerke geschaffen. Ich denke, da werden wir sehr weit sein. Aber guck mal, du brauchst doch am Boden Infrastruktur, weil wenn du erst zum Flughafen raus musst und dann zum Flughafen fährst, um sozusagen von Stadt zu Stadt, also brauchst du noch ein Taxi oder wie auch immer, dann wird das kein Mensch machen, gereist, sondern du möchtest doch eigentlich vor deiner Haustür starten und landen und letztendlich auch dort wiederum hin, wo du letztendlich deinen Termin hast, weil dann ist es ein Taxi und macht auch Sinn. Ja. Nur dafür brauchst du Start- und Landezonen und dafür brauchst du Platz und entsprechend das, was wir heute bei weitem noch nicht in den Städten haben.
Das habe ich gesehen. Man kann das wunderbar bei Google Pictures nachschauen, wenn man beispielsweise den Kitty Hawk eingibt. Ne? Das ist ja auch so eine, ich glaube, das ist ein selbstfliegendes Lufttaxi, ne, von Cora oder Cora by Whisk, wie die Firma heißt. Und die haben den Ansatz, dass sie auf Parkhäusern oben, auf den obersten Decks dann landen und dann da ihre Parks haben und quasi so den Flughafen in der Luft schon oben haben. Oder oder auf höheren Hotelgebäuden oben beispielsweise dann auch so landen können. Also ich denke da jetzt gerade so an die Star Wars Serie, da war das so ganz normal, dass dann die Lufttaxis so durch die Gegend flogen und irgendwie nicht miteinander kollidierten. Aber da denken wir, oder sind wir die meisten sicherlich auch überzeugt, das ist sicherlich noch Zukunftsmusik.
Ja? Vielleicht darf ich ganz kurz, weil das ein super Beispiel ist. Du hast ja gesagt Hochhaus und Parkhaus. Weil das ist ja so die klassischen Beispiele, die ja auch sofort einfallen. Nehmen wir mal Hochhaus. Also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in München oder, aber wenn ich in Hamburg einfach mal sozusagen virtuell über die Dächer fliege und mal gucke, was ich dort von Flächenbedarf, also wo hätte ich die Möglichkeit, etwas sozusagen eine, so eine Start- und Landeplattform, wir nennen das Vertiports, ja, drauf zu bauen, dann wirst du feststellen, ganz viele Dächer verwinkelt, da sind eben Klimaanlagen drauf, da ist Haustechnik drauf und so weiter, Fahrstuhltechnik, dass du gar keine ebene Fläche erstmal hast. So, das ist, wir müssen, und das tun wir jetzt auch, und die Gespräche führen wir jetzt auch bei neuen Gebäuden. Ja, neuen Projekten, auch neuen Quartiers- und Stadtteilentwicklungen. Da wird jetzt heute auch in Hamburg gerade vor allen Dingen auch gesagt, wir wollen die Drone Ready haben. Das heißt, wir müssen von vornherein mit den Architekten schon überlegen, wie wollen wir das gestalten, was brauchen wir für Infrastruktur, Brandschutzmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen, Elektrik, Navigation, Wind, Kommunikationseinrichtungen und, was wir letztendlich brauchen von vornherein. Also das wird eher kommen, aber die bestehenden Infrastrukturen herzurichten, das wird nochmal ein ganz anderer Punkt werden. Parkhäuser ist insofern interessant. Ja, Entschuldigung.
Ja, vergiss das mit den Parkhäusern nicht. Also ich in mir wächst gerade so eine Vision in diesem Kopf, ja. Und wir wissen, dass Helmut Schmidt überzeugt davon war, dass Visionen eigentlich eher etwas für die Pathologie eines Krankenhauses ist, ja. Aber mir kommt gerade so die Idee, wird es so sein, ich habe jetzt ein Auto vor der Haustür stehen, wird es so sein, dass da denn nicht ein Auto steht, sondern vielleicht so das Privatflugtaxi, ja? Dass wir dann also bei 83 Millionen Menschen irgendwie 60 Millionen Flugtaxis sind vor den Haustüren haben werden. In 50 oder in 100 Jahren. Was sage ich meiner Tochter? Die ist 11. Wird sie da davon partizipieren können?
Also mein Sohn ist 10 und ich sage ihm das tatsächlich, dass ich sage, du wirst es tatsächlich noch erleben, dass wir eben nicht nur die Taxis haben, sondern auch tatsächlich, ich sage mal, den Privat, das fliegende Auge, wie wir es ja fliegende Auto, wie wir es ja immer so nennen. Aber nochmal, ich glaube schon. Warum? Weil natürlich weil der Boden natürlich knapp überhaupt erstmal, die Bodeninfrastruktur, die wird immer zunehmend knapper. Man möchte sie auch für, ich sag mal, Erholung, Naherholung, Straßen, gerade auch in Metropolen, die nicht unbedingt jetzt in Deutschland und Europa liegen, wo es ja nochmal wesentlich extremer ist, was auch die Verkehrssituation angeht, dass man einfach bedrungen schon gucken muss, dass man entweder was unter die Erde packt, im Sinne von Hyperloop, was allerdings auch wieder schwierig ist, oder eben in die Luft. So, das heißt, wir werden diesen Verkehr in der Luft schon haben werden. Aber deine Frage impliziert ja was anderes, nämlich man kann sich das heute noch nicht vorstellen, Gerald. Und auch selbst wir beide, wo wir ja nun wirklich mit Zukunft und Digitalisierung, Megatrends und Innovationen wirklich tagtäglich zu tun haben, wird das auch noch schwer fallen. Ich will dir nur ein Beispiel sagen. Zu Beginn der Automobilentwicklung war die Akzeptanz ja auch ganz, ganz gering. Also es gab ja Attentate auf Autofahrer und die größten Ängste, Verschmutzung, Lärm und so weiter und so fort. Ich meine, das ist schon ein bisschen her, aber da konnte sich niemand vorstellen, dass wir irgendwann mal Autobahnen haben, dass wir über einen Verkehrsinfarkt reden, ja, dass wir sozusagen über Staus reden, wo du in manchen Städten 2, 3, 4 Stunden stehst. Das konnte sich damals auch keiner vorstellen. Ja, und genauso ist es letztendlich jetzt auch mit dem Thema, ich sage jetzt mal, das Auto in der Luft. Das ist genauso. Interessanterweise übrigens war der Durchbruch der Akzeptanz dann eher so der Automobilsport zu der Zeit, ja, der das gebracht hat, dass eben dann die breitere Bevölkerung eben mit diesem Technik, Automobil in Kontakt gekommen, eine gewisse Faszination, auch eine Faszination der Technik hat. Das wurde zunehmend, ich sag mal, mehr akzeptiert. Und ich meine, wo da stehen, sehen wir heute schon. Aber nochmal, wir müssen an der Akzeptanz arbeiten. Wir müssen den Menschen das erklären. Wir müssen sie auch mitnehmen. Also auch das Thema eben, ist es eben so, eine Straße führt eben nicht durch mein Haus. Aber ein Flug eines Air-Taxis kann auch eines fliegenden Autos kann über mein Gebäude fliegen. Ja, so, möchte ich das überhaupt? Darf der das? Kann ich das verhindern? Das sind natürlich alles Fragestellungen. Macht der Lärm? Fliegt der vielleicht nachts? Okay. Also das sind alles die Fragestellungen, die da eine Rolle spielen.
Bei der Recherche ist mir sogar eins aufgefallen. Du hast ja gesagt, eins der großen Herausforderungen wird die Lautstärke dieser Flieger sein. Und da hat die Firma, ich glaube ISAT heißt sie, oder ISAT GmbH, das sogenannte Silent Taxi oder Silent Air Taxi, wenn ich mich richtig erinnere, gebastelt. Und als ich danach las, bin ich überraschend auf den Antrieb gestoßen, nämlich das ist ein hybrider Antrieb. Das heißt also, die verbauen nicht so viele Batterien, sondern die haben auch noch einen Verbrenner da drin. Dadurch sinkt das Gewicht, damit sind sie leiser. Also ein hybrides Flugtaxi, ich wäre auf alles gekommen, aber nicht auf das, dass hier alte Technologien verbaut werden.
Ja, es wundert mich nicht, kann ich gleich was zu sagen, aber es zeigt im Grunde auch umgekehrt, dass wir eben, dass das Thema Lärm bei den rein elektrobetriebenen Fluggeräten, also ob es jetzt eine kleine Cargo-Drohne ist oder eben ein größeres Flugtaxi, bei weitem noch nicht gelöst ist. Sagt ihr auch warum? Weil beim Flugzeug ist das Thema Lärm natürlich ein großes, dominierendes Thema. Es wird uns überhaupt in der Gesamtluftfahrt auch weiterhin beschäftigen, logischerweise. Und ich sage mal ganz platt, haben wir zwei Lärmquellen. Das eine sind die Triebwerke und das zweite ist die Luftverwirbelung. So. Und während du beim Start eben die Triebwerke hörst, was sehr laut ist, wenn sie eben hochfahren, das ist dieses alte bekannte Geräusch, ist es eben bei der Landung so, dass du eben Luftgeräusche hast. Ob das jetzt die Landeklappen sind, ob das ausgefahrene Triebwerk ist, da hörst du Fahrwerk ist, da hörst du die Triebwerke gar nicht mehr so. Also das Thema ist eben eine Mischung aus Triebwerkslärm und Luftverwirbelung. Beides in einem relativ niederfrequenten Bereich. So, wie sieht's jetzt aus bei einem Hubschrauber? Beim Hubschrauber, ganz interessant, das hörst du beim Starten, hörst du diesen hohen Ton des Triebwerkes und irgendwann wird der überlappt von diesem Dusch, 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 was eben die Rotorblätter an den Enden ist, weil das eben eine hohe Geschwindigkeit ist und dort eben auch diese Luftverwirbelung passiert. Bei den kleinen Fluggeräten ist es eben so kleinere Propeller, also der Propellerdurchmesser ist geringer, damit auch die Geschwindigkeit an den Propellerenden entsprechend geringer. Wir hören diese Luftverwirbelung nicht mehr, aber die Elektromotoren. Wir hören die Elektromotoren, also die sogenannten Brushless-Motoren, die haben einen hohen Frequenzton. Also wir reden hier über Frequenztöne über 1000 Hertz. Und bei mehreren Motoren natürlich, ich sag mal, es verdoppelt sich oder verdreifacht sich nicht, aber es ist entsprechend schon mehr. So. Und das, was wir da hören mit diesem hochfrequentigen Bereich, hat jetzt folgendes Phänomen, dass nämlich hochfrequentige Töne sich gar nicht so weit ausbreiten oder so schnell ausbreiten wie niederfrequente Töne. Ja, also ich sage mal, wenn ich hier im Büro sitze und ich meine gleicher Lautstärke einen Paukenschlag mache oder eine Trillerpfeife blase, dann ist den Paukenschlag noch sehr, sehr weit hören, die Trillerpfeife aber nicht mehr. So, das heißt, die Hersteller sagen alle, ja, so ab Flughöhe 100 und so weiter, dann kommt am Boden noch 60, 50 dB an, was ja ertragbar ist, oder vielleicht sogar weniger. Ja, manche sagen, man hört gar nichts mehr. Das stimmt. Aber in unmittelbarer Nähe sind unsere Berechnungen, dass du bei über 200 dB bist. Boah. So in unmittelbarer Nähe heißt eben genau, ich sag mal, auf dem Dach, ja, okay, kann man vielleicht noch irgendwie akzeptieren, wenn eben, das Umfeld, dann sind sozusagen nur die betroffen, die dort stehen. Ja, das kann man vielleicht auch noch lösen. Aber jetzt nehmen wir mal wieder dein Parkhaus. Ja, oder eben eine Fläche in der Stadt, wo ich sage, da kann ich eben mir 200 dB nicht in diesem Umfeld vorstellen, weil da eben rechts und links und so weiter Gebäude oder was auch immer sind. Ja, also das ist eben ein ganz, ganz großes Thema beim Lärm. Und um das natürlich zu umgehen, brauchst du vielleicht wieder die herkömmlichen Motoren, ja, vielleicht auch eine Höhe, also dass du quasi eine gute Kombination findest aus, ich sage jetzt mal, Luftverwirbelung, ja, oder niedere Frequenztöne mit den hochfrequenten Tönen, dass du auf eine Optimierung kommst. Ich glaube allerdings nicht, dass das die Lösung ist. Vielleicht ein letztes Beispiel zu Parkhaus noch, weil das immer ganz interessant ist, weil die Diskussion immer wieder führen. Du kannst mal ausrechnen, was heute ein Parkhaus in Hamburg, in München, ich sag mal, auf dem obersten Parkdeck pro Tag verdient. Ja, also, weiß ich. Hier zahlen wir mittlerweile 20 Euro, glaube ich, für den ganzen Tag, also 30 Euro. Weiß nicht, wie viele Autos passen da drauf, 100. Ist jetzt mal nur so überschlagen an der Stelle. So. Und dann sage ich immer wieder, okay, wenn der Parkhausbetreiber jetzt einen Teil dieser Fläche zur Verfügung stellt und sagt, da mache ich einen Vertiport drauf, weil das ist zukunftsorientiert, das will ich oder wie auch immer. Überleg doch mal, was er an Einnahmen haben muss. nur an Start- oder Landegebühr, damit sich das insofern wieder Wirtschaftlichkeit fehlgerechnet. So, jetzt nimm mal zwei Parkhäuser, dann bist du schon alleine bei Start- und Landegebühren für eine bei 200 Euro plus den restlichen. Das heißt, wir sind im wirtschaftlichen Bereich noch fernab von den Zahlen, die da heute von wegen annähernd einer Taxifahrt und so weiter, sind wir noch entfernt. Ja, also, weil natürlich auch die Start- und Landeplattform in irgendeiner Form bezahlt werden will. Die muss betrieben werden, die muss gewartet werden, die muss gereinigt werden und so weiter. Also, das sind eben neben dem ganzen Lärmthema auch noch ein Riesenthema bei der Wirtschaftlichkeit.
Ja, ist irre, ne? Dabei haben wir die Probleme auf der Erde, insbesondere auf den Autobahnen, sind ja virulent seit Dekaden, muss man schon beinahe sagen. Ne? Und viele verbinden dann mit dieser Flugtaxi-Thematik dann irgendwie auch die Lösung unserer urbanen Verkehrsprobleme. Ne? Aber das wird in der Tat noch lange dauern. Ne? Weißt du, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, gibt es denn in der Verkehrsstrategie der Zukunft mal abseits des E-Autos, dass das Problem nicht lösen wird, rein quantitativ jedenfalls nicht, Ideen, wie man damit umgehen kann? Wie kriegen wir die Autos von den Autobahnen?
Wir haben ja, genau, es gibt ja unter diesem Stichwort Smart Mobility, also während ja Urban Air Mobility so ein bisschen erstmal nur diesen einen Aspekt, ist ja das Thema Smart Mobility natürlich jetzt das alle Aspekte. Bei der Luftfahrt sind wir ganz stark auch im intermodalen Bereich, ja, das ist eine Diskussion. Intermodal kann durchaus Sinn machen, wenn es richtig angebunden ist. Ich meine, heute hat die Bahn annähernd die Taktung, ich sage jetzt mal, um wirklich vernünftige Intermodalanbindung an Frankfurt zu haben, ja, also Berlin hat zwar einen Fernbahnhof, aber ist nicht angebunden. Also wir haben da noch die ganzen Herausforderungen natürlich in diesem Bereich, aber in die Richtung wird es natürlich gehen, dass die intelligente Verknüpfung auch wieder auf dem Rahmen, also auch Digitalisierung, Schnittstellen, ja, Datenaustausch, ganz wichtig, intelligente Verknüpfung von verschiedensten Verträgern, bis hin eben auch zu dieser Hyperloop-Idee, die nach wie vor bei manchen Entwicklungen, gerade wenn ich neue Stadtteile habe, also wo noch nichts steht, ich sozusagen weiter die Stadt nach außen treibe, ich auf neue Flächen gehe, ich da nicht nochmal Möglichkeiten habe. Oder du siehst es in anderen großen Städten, wo man plötzlich mit Seilbahnen arbeitet. Ja, ich finde das eigentlich eine faszinierende Idee. Das heißt, die Anbieter, die heute nur Winterskigebiete beliefert haben, beliefern heute große Städte, Metropolen. Also sagen, also darüber kann ich auch einen Verkehr schon durch die Luft im Übrigen transportieren. Also ja, die Gedanken gibt es. Man macht sich darüber Gedanken, aber ich sag mal, bis wir dahin kommen, ich sagte, den Rahmen zu schaffen, auch die Infrastruktur auszuweisen, also zu sagen, okay, muss ich vielleicht zukünftig jedem Hochhausbauer in der Stadt vorschreiben, dass er einen Vertiport haben muss, der übrigens auch öffentlich zugänglich ist? Weiß ich nicht. Ja, oder muss ich eben sagen, okay, mit den Vertiporten müssen aber auch verbunden sein, sowas wie Carsharing oder Bikesharing oder was auch immer, also sozusagen die verknüpfte Mobilität an der Stelle. Und ganz zum Schluss, und das dürfen wir auch nicht vergessen, Gerald, ist das ganze Thema Fracht. Also absolut, da kommt natürlich der Pizzabote als erstes ins Gespräch und die Amazon-Drohne, das ist richtig. Aber wir haben natürlich noch wesentlich mehr, was sozusagen auch innerhalb der Städte sozusagen an Fracht, an Paketen und so weiter noch transportiert wird. Und das nimmt ja auch im Rahmen der Digitalisierung weiter zu. Deswegen bin ich der Meinung, dass der erste Schritt auch sein wird, dass wir erstmal wirklich über diese Frachtdrohnen reden. Ja, also tatsächlich Paketdrohnen, bestimmten Rahmen, das funktioniert auch nicht überall. Stell dir vor, guck mal, ich sitze jetzt hier momentan nicht in Hamburg direkt, sondern gerade jetzt hier in meinem Büro in Ratzeburg. Ich habe hier Seen und grüne Fläche. Ich kann mir das vorstellen, dass die Drohne hier irgendwann landet. Ja, also die sagt mir quasi noch, also ich muss ja sogar noch nicht mal eine Ankunftszeit von der Drohne wissen, sondern die Drohne weiß, wann ich da bin oder wann ich ankomme und kommt zeitgleich sozusagen zu mir geflogen. Also das ist ja alles handelbar. Aber jetzt stell dir mal vor, du wohnst in Frankfurt, ich sag mal direkt am Römer in irgendeinem Haus, viergeschossig. Wo soll denn da bitte schön die Drohne landen mit deinem Paket?
Genau.
Ja, also das heißt, wir haben auf der einen Seite schon einen Bedarf, dass wir auch, also wir sehen es in Hamburg hier schon, dass wir sagen, wir wollen vieles an Straßen auch, ich sag mal, eher für öffentlichen Nahverkehr und weniger Autos und aber Autos, das heißt auch bei LKWs, ja, ganze Belieferung. Ja, ich meine, der ganzen Läden und so weiter und so fort. Also da sind so viele Themen, wie du auch gerade angesprochen hast, so spannend, wo man sagt, hey, da kann ein Teil durch die Luft transportiert werden. Und das wird es sicherlich auch, ja, weil wir eben die Fläche unten anders nutzen wollen. Wir wollen sie urbaner machen. Ja, aber wir haben gleichzeitig eben auch eine Tendenz zu mehr, ich sag mal, Betrieb dort unten. Ja, also nochmal auf die Frage zurückzukommen. Wir sind da am Anfang und gerade jetzt diejenigen, die jetzt hier intelligente Konzepte entwickeln, Wir gehören jetzt einfach mit dazu, weil wir einfach sozusagen in der Bewegung mitschwimmen, uns diese Gedanken zu machen und zu sagen, so wie kann der Charakter der Stadt und der zukünftigen Stadt aussehen? Aber das Argument, was wir mal anbringen, ist auch zu sagen, Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung oder auch so ein Hochhaus. Sag ich, das entwickelt ihr doch jetzt nicht für die nächsten 10 oder 15 Jahre, sondern es hat 50, 100 Jahre Bestand. Und dann stelle ich immer wieder die Frage und sage, glaubt ihr wirklich, dass in 50 bis 100 Jahren es nicht dieses Thema Drohnen, Air-Taxis oder sowas geben wird? Und ja, da sagen eigentlich die wenigsten, selbst die größten Skeptische, also 50, 100 Jahren wird das wahrscheinlich passieren. Dann sage ich, siehst du, und deswegen musst du jetzt bei der Entwicklung von dem, was du machst, da schon Rücksicht drauf nehmen.
Ja klar, da kann man ja auch eine entsprechende Miete nehmen, ne? Wenn dann oben dann Amazon seine Pakete aufs Dach wirft, ne? Weil das ja auch dann, sag ich mal, das Bequemlichkeitsbedürfnis der Nutzer oder der Bewohner dann natürlich auch pflegt, ne? Abschließend, lieber Gerald, jetzt haben wir natürlich einige, die wollen auch so ein paar Euros noch an der Börse loswerden. Ist ja gerade auch wieder so ein Trend seit Corona, ob der vielen Zeit und der virtuellen Zugänge. Würdest du bei einem der Lufttaxi-Hersteller einsteigen? Weil die Börsenankündigungen überschlagen sich ja gerade ein wenig.
Also ich mache keinen Anlagetipp, um das gleich zu sagen. Aber ich persönlich und dazu stehe ich auch, würde weder in das eine noch in das andere investieren. Die werden sicherlich Erfolg haben, es werden Leute geben und die werden vielleicht auch im Kurs steigen. Aber ja, guck mal, ich habe das immer wieder gesagt im Rand. Ich habe gesagt, ich bin groß geworden, ich bin jetzt 51, bin groß geworden mit Commodore, Atari. Und zu der Zeit waren das der Inbegriff der Computer. Ganz ehrlich, darüber redet heute kein Mensch mehr. Okay, heute haben wir ganz andere Player, ganz andere Anbieter, ganz andere auch, ich sag mal, Lösungen, die letztendlich auch ihr Geld verdienen und am Markt präsent sind. Also die machen Pioniersarbeit, die sind schwer, sie machen gutes Marketing, sie werden sicherlich Geld einsammeln. Ich persönlich würde allerdings das Geld, was ich sozusagen sauer verdient habe, eben nicht in diese beiden Firmen investieren. Aber nochmal, es geht nicht darum, weil ich an das Thema nicht glaube, sondern weil ich glaube, dass es andere geben wird, beispielsweise auch Airbus, Boeing. Ja, die halte ich für in der Pool-Position, auch wenn sie sich momentan noch zurückhalten, die prädestiniert sind in dem Bereich wirklich der Entwicklung von Luftfahrzeugen, in der Zulassung, in der Serienfertigung, sind für mich eher prädestiniert, tatsächlich eine bedeutende Rolle nachher zu spielen, wenn es um Menge geht.
Also dann wahrscheinlich doch eher konservativ denken, ne, in die Industrie gehen und nicht auf jeden Digi-Hype aufzuspringen. Ich glaube, das ist eine, wenn man schon ein paar Jahre auf dieser Erde wandelt, glaube ich, kein doofer Gedanke. Ja, okay.
Ja, das stimmt.
Ja, obwohl wir werden sehen. Lieber Gerald, ich danke dir für diese interessanten Einblicke. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ja. Und das werden wir, das haben wir uns ja jetzt gegenseitig versprochen, auch persönlich fortführen.
Absolut.
Bis auf Weiteres virtuell. Und ich freue mich sehr, dich dann persönlich kennenzulernen, neben dieser ganzen Virtualität und Digitalität, die wir hier haben. Also herzlichen Dank nochmal. Und in den Shownotes gibt es ein paar Informationen, auch einen Link auch zu deiner Firma, beispielsweise natürlich, wenn man sich über dich informieren möchte und natürlich den üblichen LinkedIn-Kontakt. Alles klar, herzlichen
Danke
Dank dir.
Hat Spaß gemacht, danke dir.
Danke. Dankeschön. Alles Gute für dich.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.